Als ich ein Kind war, galt meine Nachbarschaft als sehr sicher, zumindest bis zu diesem Vorfall. Ich komme aus einer kleinen Stadt im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Es gab nur einen Lebensmittelladen, ein Postamt und eine Schule, unter anderem. Es gab auch eine Bushaltestelle, während der Bahnhof in der nächsten Stadt war, etwa 45 Autominuten entfernt. Mein Vater hatte ein Gartenbauunternehmen, was ihn zu einem der wenigen Menschen in unserem Ort machte, der nicht in der Landwirtschaft arbeitete. Unser Haus war groß, zweistöckig und lag an einer Ecke einer der Hauptwohnstraßen. Ich hatte zwei jüngere Brüder und eine ältere Schwester. Und trotzdem war genug Platz für die ganze Familie. Trotzdem waren wir eine durchschnittlich verdienende Familie für die Gegend. Es war ein guter Ort, an dem die meisten Menschen alles hatten, was sie brauchten. Und deshalb gab es nicht viel Grund für Kriminalität in der Umgebung. Dennoch wurden in letzter Zeit mehrere Einbrüche in der Gemeinde gemeldet. Sie fanden nicht in den Häusern unserer direkten Nachbarn statt, aber es war trotzdem beängstigend. Das Seltsame war, dass nie wirklich etwas Wertvolles gestohlen wurde. Einige Leute sagten, dass ihnen Kleidungsstücke fehlten, was die ganze Sache noch unheimlicher machte, als wenn es nur ums Geld gegangen wäre. Ich war im vorletzten Jahr der Highschool, in der einzigen Highschool des Ortes. Meine besten Freunde waren Casey und James, und eines Tages saßen wir in der Cafeteria beim Mittagessen. James erzählte uns von einem der Einbrüche. Einer hatte nur zwei Häuser weiter von seinem stattgefunden, und er sagte, er habe ein zerbrochenes Fenster gesehen, an dem Blut über das Glas tropfte, während die Polizei dort war. Wir dachten alle, dass er übertrieb, aber es machte uns trotzdem Angst. Niemand hatte eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Es war wie eine dunkle Wolke, die über unserer Gemeinde hing. Am Freitagabend war ich bei Casey zu Hause, zusammen mit James und ein paar anderen Freunden. Wir saßen im Hinterhof um ein Lagerfeuer, erzählten Gruselgeschichten und Ähnliches. Schließlich begannen wir zu spekulieren, wer hinter den Einbrüchen stecken könnte. Ich dachte, es seien Jungs aus der Schule. Es gab ein paar Gruppen von Unruhestiftern, auf die das Profil passte. Casey glaubte, es sei ein Fremder, der in unsere Stadt gekommen war und sich irgendwo versteckte. Das ergab für mich keinen Sinn, denn es gab wirklich keinen Ort, an dem sich so jemand aufhalten konnte, ohne gesehen zu werden. Außerdem schien es zu viel Aufwand zu sein, um in ein paar Häuser einzubrechen und nichts zu stehlen. Wir wussten nicht, was wir denken sollten. Keiner von uns konnte es sich erklären. Gegen Mitternacht begannen alle zu gehen. Casey wohnte etwa 2 oder 3 Meilen vom Hauptbereich der Stadt entfernt, dort, wo mein Haus war. Ich fuhr Fahrrad, also brauchte ich nur etwa 20 Minuten nach Hause. Während ich fuhr, lagen Felder auf beiden Seiten des Weges, mit vereinzelt stehenden Häusern dazwischen. Auf dem Weg bemerkte ich etwas Merkwürdiges. Ein Pickup war auf der Straße vor mir geparkt. Als ich daran vorbeifuhr, schaute ich hinein, aber er war leer. Ich wusste nicht, wem er gehörte, denn alle hatten ähnliche Pickups. In der Nähe stand das Haus von Frau Foster, einer Lehrerin an meiner Schule. Sie hätte keinen Grund, auf der Straße zu parken, da rund um ihr Haus genug Platz war. Ich war neugierig, also schaltete ich die Vorder- und Rücklichter meines Fahrrads aus und hockte mich etwa 30 Meter vor dem Pickup hin. Es war eine sehr dunkle Nacht und ich war mir sicher, dass man mich nicht sehen konnte. Ich blieb etwa 15 Minuten dort, dann gingen die Lichter des Pickups an. Ihr Lichtkegel beleuchtete einen Mann, der sich dem Fahrzeug näherte. Ich erkannte ihn. Es war ein Mann namens Victor, der nur ein paar Häuser von meinem wohnte. Er hatte eine Familie mit 2 Töchtern. Beide gingen auf meine Schule. Als der Pickup losfuhr, wurde mir klar, dass er mich sehen würde. Es war ein dummer Fehler, mich vor ihm zu verstecken und nicht dahinter. Ich wusste noch nicht, was er dort machte. Natürlich dachte ich, dass er der Einbrecher sein könnte, aber ich war mir nicht sicher. Ich stieg wieder auf mein Fahrrad und begann zu treten. Der Pickup kam näher und überholte mich, was mich erleichterte. Aber die Erleichterung war nur von kurzer Dauer, denn er hielt vor mir an und blockierte die ganze Straße. Er hatte mich erwischt. Wenn ich umgedreht hätte, hätte er dasselbe in die andere Richtung tun können. In einem Moment entschied ich mich, von der Straße abzufahren und aufs Feld hinauszufahren. Zu dieser Jahreszeit war das Feld größtenteils leer, also konnte ich mich gut bewegen. Es war fast vollständig dunkel, ich konnte kaum meine eigene Hand sehen. Ich konnte das Licht nicht einschalten, sonst hätte er mich gesehen. Während ich über das Feld ging, konnte ich die hellen Lichter des Pickups sehen und benutzte sie als Orientierung. Ich musste nur daran vorbeikommen, dann konnte ich entkommen. Ich kehrte leise zurück auf die Straße. Er hatte mich nicht gesehen. Als ich zu Hause ankam, weckte ich meine Eltern und erzählte ihnen, was passiert war. Zu meiner Erleichterung glaubten sie mir jedes Wort. Wir riefen sofort die Polizei. Nachdem wir die Anzeige gemacht hatten, ärgerte ich mich, dass ich kein Foto vom Pickup oder vom Kennzeichen gemacht hatte. Es enttäuschte mich, dass Victor nie verhaftet wurde. Mrs. Foster meldete nie einen Einbruch, also gab es nicht viel, worauf man hätte aufbauen können. Was ich sagen kann, ist, dass nach diesem Vorfall keine weiteren Einbrüche mehr gemeldet wurden. Ich glaube, Victor steckte dahinter, aber ich konnte es nie beweisen. Ich denke, er hat sich durch das, was in jener Nacht passiert ist, erschreckt. Danach herrschte eine sehr unangenehme Stimmung in der Stadt. Einige Leute glaubten mir, andere nicht. Ich bin kurz darauf weggezogen und komme nur noch selten zurück. Ein Nachbar von mir erzählte mir eine Geschichte darüber, wie sich seine Ururgroßeltern kennengelernt hatten. Diese Geschichte wird nicht besonders emotional sein, denn ich war nicht dabei. Es ist nicht meine Familie, also berührt sie mich nicht besonders. Und ich habe auch nicht viele Details erfahren, außer dem, was mein Freund erzählt hat. Und mein Freund ist ein ziemlich direkter Typ. Jim und May Hatfield hießen seine Großeltern. Sie lebten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in einem kleinen Ort in West Virginia. Genauer gesagt war der Ort so klein, dass er im Laufe der Jahre vom Nachbardorf geschluckt wurde und heute nicht mehr existiert. Die Bevölkerung ist stetig zurückgegangen. Jim stammte aus einer wohlhabenden Familie, die fast alle Holzunternehmen in Nordwest Virginia besaß. Seine Familie besaß tatsächlich beinahe die Hälfte des Bundesstaates. Und da sein Nachname Hatfield war, nehme ich an, dass er mit Devil Anse Hatfield verwandt war, dem Berühmten aus der Geschichte der Hatfields und McCoys. Es wurde jedoch nie gesagt oder bestätigt, dass das tatsächlich stimmte, es war nur eine Vermutung. May lebte in einem Bergarbeiterlager mit ihren 5 Geschwistern, ihrer Mutter und ihrem Vater. Sie kam also offensichtlich nicht aus einer reichen Familie. Damals gab es eigentlich kein Reich, alle waren arm. Siehst du, Jim wollte nicht ins Familiengeschäft mit dem Holz einsteigen, also begann er unter Tage in einem Kohlebergwerk zu arbeiten, zusammen mit ein paar Freunden, mit denen er aufgewachsen war, und zufällig arbeitete er dort mit Mays Vater. Nach ein paar Wochen fragte Jim Mays Vater, ob er mit seiner Tochter ausgehen dürfe. Der Vater stimmte zu und Jim ging mit May über mehrere Monate hinweg auf einige Verabredungen. Eines Tages nahm Jim May mit in einen Tanzsaal, danach zum Abendessen, und das Date endete in einer örtlichen Bar. Jim betrank sich an diesem Abend so sehr, dass er kaum noch stehen konnte und so betrunken war, dass er kaum noch sprechen konnte. Er bat May, ihn nach Hause zu fahren. Hier nimmt die Geschichte eine wirklich wilde Wendung. Auf dem Heimweg lief plötzlich ein Mann direkt vor May auf die Straße und sie konnte nicht rechtzeitig bremsen. Jim sagte ihr, sie solle auf den Beifahrersitz wechseln. Er stand auf, hob den leblosen Körper von der Straße auf und legte ihn auf die Rückbank des Wagens. Dann fuhr er auf einen Feldweg, bis er an einer Sackgasse ankam. Ich weiß, was du jetzt denkst. Jim war betrunken, aber jetzt kann er plötzlich eine Leiche tragen und geradeaus fahren. Nun ja, ich glaube nicht, dass du jemals jemanden mit dem Auto überfahren hast, aber ich nehme an, der Adrenalinschub war genug, um ihn wieder nüchtern zu machen. Als sie am Ende des Weges ankamen, sagte Jim zu May, dass sie ihm auf den Berg folgen müsse, weil er einen Plan habe. Schließlich erreichten sie den Gipfel, wo eine wunderschöne, handgebaute Hütte stand, die Jims Eltern errichtet hatten, als sie noch im Süden von West Virginia lebten. Jim sagte zu May, sie solle dort ein paar Wochen bleiben. Weißt du, Jim besaß ein schwarzes Ford Model T von 1909. Er war einer von nur 5 Personen im ganzen Landkreis, die ein Auto hatten. Irgendwann würde also jemand bemerken, dass dieser Mann verschwunden war. Und wenn irgendwelche Fahrzeugteile auf der Straße vom Unfall übrig geblieben waren, würde man anfangen, mit dem Finger zu zeigen. Wenn die anderen Autobesitzer ein Alibi hatten, würde ans Licht kommen, dass May Jims Auto fuhr, da er betrunken war und sie würde wegen Mordes angeklagt. Dramatisch, ich weiß, aber das war es, was Jim May erzählte. Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Ich habe viele Krimiserien gesehen, Und normalerweise werden solche Behauptungen dort nicht gestützt. Und es klingt ziemlich nach der große Gatsby, wenn du mich fragst. Aber gut. May stimmte zu und schrieb einen Brief. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Jim, damit es so aussah, als wüsste er nicht, wo sie war. Wie klischeehaft, aber bitte. In dem Brief stand, dass sie eine Freundin nach Tennessee begleiten würde, um deren Familie zu besuchen, da die Freundin nicht allein reisen wollte. Sie würde in ein paar Wochen zurückkehren. Alles klang sehr plausibel, damit ihre Eltern keine Fragen stellten. Aber gut, es war eine andere Zeit. Ich schätze, es war ihnen egal oder sie waren zu beschäftigt. Hier werden die Details etwas unklar, also benutze deine Fantasie. Mit der Zeit brachte Jim Stoff, Hühner und sogar eine Kuh auf den Berg. Es wurde auch gemunkelt, dass Jim bei Mai in der Hütte übernachtete, was damals ein riesiger Skandal gewesen wäre. Aber ich bin sicher, es war einfach wie eine Pyjama-Party. Jim sagte dann zu May, dass nie wieder über den toten Mann gesprochen werden sollte, den er angeblich begraben hatte, und dass es nun sicher sei, nach Hause zurückzukehren. Als sie zurückkam, machte Jim ihr einen Heiratsantrag, den sie annahm, und sie zog wieder auf den Berg in diese Blockhütte, da nun alles, was sie brauchte, dort war und sie den Ort liebte. Sie fühlte sich wie die Königin des Hügels. May fand kurz darauf heraus, dass sie schwanger war und sie heirateten. Eines Tages ging sie für eine Untersuchung zum örtlichen Arzt und dort sah sie den Mann, den sie angeblich mit dem Auto überfahren und getötet hatte. Als sie nach Hause kam, fragte sie Jim, denn sie dachte, dieser Mann sei tot. Schließlich hatte Jim ihr gesagt, dass er ihn begraben hatte und es gab Gerüchte im Dorf, deshalb war sie so lange versteckt geblieben. »Schnall dich an, jetzt wird's verrückt!« Jim sagte ihr, dass er sie nur getestet habe. Er hatte absichtlich einen Mann auf die Straße gestellt und anstatt ihn zu überfahren, hatte er einen großen Felsen geworfen, der die Windschutzscheibe zerbrach, das Blech eindellte und so weiter. Im Schockzustand bemerkte May nichts und stellte am vermeintlichen Unfallort keine Fragen. Jim sagte, da er aus einer reichen Familie stammte, wollte er eine echte und ehrliche Frau, die kochen, putzen, ihn lieben konnte und so weiter, und nicht jemanden, der ihn nur wegen seines Geldes wollte. Und wenn er so eine Frau finden würde, würde er sie definitiv heiraten. Nun, ich schätze, das war eine Art Romanze, denn sie waren 56 Jahre verheiratet und hatten 12 Kinder. Wenn man mich glauben lässt, ich hätte einen Mann getötet, nur um mich zu isolieren und meine Fähigkeiten für die Ehe zu testen, als romantisch gilt, dann bin ich froh, dass die Romantik tot ist. Als romantisch gilt, dann bin ich froh, dass die Romantik tot ist. Nachdem ich in den Ruhestand gegangen war, zog ich in eine kleine Stadt, ein paar Stunden von meinem früheren Wohnort entfernt. Ich fand ein eingeschossiges Haus in einer ruhigen Straße. Es war ein altes Haus mit einem großen Garten und ich bekam es zu einem vernünftigen Preis. Die ganze Gegend wirkte wie einer dieser Orte, an denen nie etwas passiert. Die Leute waren einigermaßen freundlich, aber überwiegend zurückhaltend und es gab nicht viele Kinder, eher ältere Menschen. Ich kannte dort niemanden, aber ich dachte, mit der Zeit würde ich alle kennenlernen. Die ersten Tage verbrachte ich damit auszupacken und kleine Besorgungen im Baumarkt und im Supermarkt zu machen. Alle schienen höflich und angenehm zu sein. In meiner dritten Nacht klopfte jemand an meine Tür. Als ich öffnete, stellte er sich als Russ vor. Er sagte, er wohne 3 Straßen weiter und helfe dabei, die Nachbarschaftswache zu organisieren, von der ich bis dahin gar nichts wusste. Er meinte, das sei nichts Besonderes. Nur ein paar Freiwillige, die nachts mit dem Auto herumführen und ein Auge auf die Gegend hätten. Er fragte, ob ich interessiert sei. Ich dachte mir, es könne nicht schaden, da ich ohnehin nicht viel zu tun hatte. Also erklärte ich mich bereit, eine Nachtschicht zu übernehmen. Ich schlief sowieso nicht viel und vielleicht war es eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Ich bekam eine kleine Mappe mit Anweisungen, eine Warnweste und eine Liste mit Straßen, die ich abfahren sollte. Meine erste Patrouille war an einem Freitag, von Mitternacht bis 3 Uhr morgens. Ich fuhr langsam mit Abblendlicht und drehte Runden durch die immer gleichen Straßenblöcke. Zuerst sah ich nichts Ungewöhnliches. Einige Verandabeleuchtungen waren noch an. Ein Mann ging mit seinem Hund spazieren und grüßte mich beim Vorbeifahren. Die zweite und dritte Patrouille verliefen genauso. Es geschah nichts. Wenn ich den anderen Bericht erstattete, bedankte sich die Gruppe immer bei mir und erinnerte mich daran, vorsichtig zu sein. Eine Frau sagte, Nur beobachten, nicht eingreifen, das ist nicht unsere Aufgabe. Einmal fragte ich, ob in der Stadt jemals wirklich etwas passiert sei, und jemand lachte und sagte, hoffentlich musst du das nie herausfinden. Damals war ich mir nicht sicher, ob das ein Scherz oder eine düstere Warnung war. Ich glaube, es war beides, aber ich konnte nicht darüber lachen. Niemand erklärte mir jemals richtig, wie die Nachbarschaftswache entstanden war oder warum wir sie überhaupt brauchten. Ich schob es auf die Eigenheiten einer Kleinstadt und machte mir keine weiteren Gedanken. Bis zum Monatsende hatte ich schon einige Namen gelernt und begann, einige Gesichter zu erkennen. Mein direkter Nachbar Doug grüßte mich manchmal, wenn ich vorbeiging, obwohl wir kaum miteinander gesprochen hatten. Einige Mitglieder der Wache nickten mir zu, wenn ich sie im Restaurant sah. Es war nicht der freundlichste Ort, an dem ich je gelebt hatte, aber ich fühlte mich auch nicht ausgegrenzt. Alles war für einen weiteren Monat normal und mit der Zeit wurden die Patrouillen zur Routine. Dann, eines Nachts gegen 2 Uhr morgens, war ich gerade in der letzten halben Stunde meiner Patrouille. Es war wieder eine ruhige Schicht gewesen und ich hatte eine Thermoskanne mit Kaffee dabei. Ich bog in eine Seitenstraße am Rande der Stadt ein. In dieser Straße standen einige ältere Häuser, etwas weiter voneinander entfernt. Manche wirkten verlassen oder nur spärlich bewohnt. Als ich an einem der letzten Häuser vorbeifuhr, sah ich etwas aus dem Augenwinkel. Zuerst dachte ich, es sei nur jemand, der spät nach Hause kam. Vielleicht ein Jugendlicher, der sich hereinschlich. Aber dann sah ich einen Mann, der versuchte, die Seitentür mit etwas, das wie ein Brecheisen aussah, aufzubrechen. Er schaute sich über die Schulter und ging hinein. Ein zweiter Mann kam hinter einem Busch hervor und folgte ihm, ebenfalls mit einem Gegenstand in der Hand, der wie ein Brecheisen aussah. Sie hatten es nicht eilig, aber sie gehörten offensichtlich nicht dorthin. Ich hielt das Auto auf der Straße an und wartete. Das Haus war etwa 10 Meter entfernt und es waren keine anderen Autos in der Nähe. Ich griff nach meinem Telefon, um das Büro des Sheriffs zu rufen, aber bevor ich wählen konnte, sah ich Lichter im Seitenspiegel. Ein dunkler Pickup hatte hinter mir angehalten, aber ich hatte ihn nicht kommen hören. 3 Männer stiegen aus und gingen auf mein Auto zu. Einer von ihnen klopfte sanft an die Fahrerseite. Ich ließ das Fenster geschlossen, sagte nichts und startete einfach den Motor und fuhr los. Doch beim Wegfahren hörte ich ein lautes Geräusch. Ich wusste, dass einer von ihnen mein Auto mit etwas geschlagen hatte, aber ich wusste nicht womit. Und natürlich hielt ich nicht an. Ich bog scharf ab und fuhr zurück zur Hauptstraße. Niemand verfolgte mich. Und als ich am Stoppschild ankam, sah ich erneut in den Rückspiegel. Der Pickup hatte sich nicht bewegt. Da bemerkte ich einen Sprung in meiner hinteren Fensterscheibe, aber sie war noch ganz. Es war wirklich beängstigend. Doch was mir den Magen umdrehte, war die Tatsache, dass ich einen der Männer erkannt hatte. Er trug keine Maske oder ähnliches und ich sah deutlich, dass es einer meiner Nachbarn war, Doug. Er trug seine übliche Kleidung und alles. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Also fuhr ich einfach nach Hause und vergaß irgendwie sogar, die Polizei zu rufen. Ich war so aufgewühlt. Als ich zu Hause ankam, überprüfte ich 2-mal, ob die Türen verschlossen waren. Dann setzte ich mich eine Weile an den Küchentisch, im Dunkeln, und versuchte, das Ganze zu begreifen. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Am nächsten Morgen, als ich wieder etwas klarer denken konnte, rief ich das Büro des Sheriffs an. Ich erzählte am Telefon nicht alles, nur dass ich einen Einbruch beobachtet hatte, und man sagte mir, jemand würde vorbeikommen. Ein junger Hilfs-Sheriff kam gegen 10 Uhr. Er war wahrscheinlich in den 30ern, und ich schilderte ihm genau, was ich gesehen hatte. Die 2 Männer, die in das Haus eingedrungen waren, der Pickup, der anhielt, und der Schaden an meinem Fenster. Ich sagte sogar, dass ich meinte, einen der Männer erkannt zu haben. Er schien es nicht ernst zu nehmen und fragte nicht einmal nach der genauen Adresse. Als ich fertig war, meinte er, es könne sich um ein Missverständnis handeln, da das Haus schon länger leer stehe. Ich bestand ein wenig darauf, wollte aber auch keinen Streit mit einem Polizisten anfangen. Ich war sehr frustriert, besonders weil einer der Männer mein Auto beschädigt hatte. Ich sagte ihm, dass ich Teil der Nachbarschaftswache sei und genau wisse, was ich gesehen hatte. Er sagte, er würde der Sache nachgehen, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Danach meldete sich niemand mehr und 1 Woche später rief ich erneut an. Die Frau am Telefon sagte, der Bericht sei aufgenommen worden und man würde sich melden, falls weitere Informationen benötigt würden, aber es passierte nichts. In der Zwischenzeit sah ich Doug fast jeden Tag und er tat, als sei alles ganz normal. Die anderen Mitglieder der Wache sprachen seitdem nicht mehr mit mir und als ich versuchte, mit Russ zu reden, sagte er nur, am besten lässt man die Dinge, wie sie sind. Danach bekam ich keine Erinnerungen an Schichten mehr und niemand rief mich an. Man warf mich nicht raus, aber es war klar, dass man nicht wollte, dass ich weiterhin mitmachte. Ich fing an, das Garagentor auch tagsüber geschlossen zu halten und zog die Vorhänge im Wohnzimmer zu. Ich wollte nicht schon wieder umziehen, aber ich fühlte mich dort auch nicht mehr sicher. Ich bin ein Junge und als ich 16 war, lebte ich in einem kleinen ländlichen Dorf in Virginia. Da es in meinem Dorf keine Busse gab, fuhr ich jeden Morgen über eine halbe Stunde mit dem Bus zur Schule. Das Dorf war ruhig und es gab nicht viel zu tun. Also erkundeten meine Freunde Janie, Dale und ich oft die Wälder in der Umgebung unserer Häuser. Wir fanden alte Pfade, manchmal interessante Orte, um abzuhängen. Die beiden kamen aus dem Nachbardorf, aber sie kamen manchmal vorbei, um Zeit mit mir zu verbringen. Janie und Dale waren eigentlich Geschwister, aber Dale war adoptiert, deshalb waren sie im selben Jahrgang. Wir waren alle ein bisschen Außenseiter in der Schule und hatten keine anderen Freunde, also war es gut, dass wir einander hatten. Ohne sie weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Die anderen in meinen Klassen waren nicht besonders nett zu mir. Und ehrlich gesagt war ich damals ziemlich in Janie verliebt. Ich glaube, sie wusste es, aber es ist nie etwas passiert. An einem Samstag kamen sie zu mir nach Hause und wir beschlossen, einen Teil des Waldes zu erkunden, den wir noch nicht gesehen hatten. Da wir vorhatten, fast den ganzen Tag dort zu verbringen, packten wir etwas Essen und Wasser ein, bevor wir losgingen. Ich machte einfach ein paar Erdnussbutterbrote und nahm ein paar Müsli-Riegel aus der Küche mit. Meine Mutter wusste, dass wir rausgehen wollten und hatte kein Problem damit. Wir liefen etwa 30 Minuten die Straße entlang, die aus meinem Dorf hinausführte. Dann kamen wir zum Waldrand. Ich war schon öfter mit dem Auto an diesem Ort vorbeigefahren, aber hineingegangen war ich noch nie, obwohl ich dort schon über 3 Jahre wohnte. Anfangs war der Pfad nichts Besonderes. Er war wie die anderen, die wir schon kannten. Schließlich erreichten wir einen kleinen Bach. Anstatt dem Weg zu folgen, gingen wir am Bachufer entlang, in der Hoffnung, dass er uns an einen interessanteren Ort führen würde. Ich sagte zu Janie und Dale, dass wir uns nicht verlaufen könnten, solange wir nicht zu weit vom Bach weggingen. Janie stimmte zu, aber Dale mussten wir ein wenig mitziehen, weil er Angst hatte, sich zu verlaufen. Es war schade für ihn, denn wir waren 2 gegen 1 und schließlich folgte er uns widerwillig. Nachdem wir eine ganze Weile am Bach entlang gelaufen waren, sahen wir in der Ferne einen Hügel und ein Dach, das zwischen den Bäumen hervorschaute. Janie dachte, wir hätten ein Wohngebiet erreicht, aber ich wusste, dass das unmöglich war. Da es mein Dorf war, wusste ich, dass es in dieser Gegend nichts geben sollte. Wir diskutierten ein paar Minuten und beschlossen dann nachzusehen, was es war. Dieses Mal weigerte sich Dale vollständig mitzukommen, also beschloss er, am Bach zu warten, während seine Schwester und ich loszogen, um es zu erkunden. Wir versprachen ihm, bald zurückzukommen, und dann verließen Janie und ich den Bach und kletterten den Hang hinauf. Es gab keinen Pfad zur Hütte, aber wir konnten das Dach fast den ganzen Weg übersehen, also hatten wir keine Probleme, uns zwischen den Bäumen zu orientieren. Wir kamen schnell an und sahen, dass es ein altes, verfallenes Haus war. Es sah verlassen aus, und da wir neugierig waren, gingen wir einmal außen herum. Es war definitiv ein altes Haus mit zerbrochenen Fenstern und vermodertem Holz an den Wänden. Die Haustür war angelehnt, also schob ich sie auf. Sie fiel beinahe aus den Angeln, als ich das tat. Das Innere war noch schlimmer als das Äußere. Alles war ein einziges Chaos. Überall lagen Müll und verrottetes Essen, und der Geruch war schrecklich. Es roch so stark nach menschlichen Abfällen und Urin, dass man kaum atmen konnte, und ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Trotzdem gingen wir weiter hinein, um mehr zu sehen. Während wir das taten, spürte ich, wie die Angst in mir aufstieg. Irgendetwas war sehr seltsam an diesem Ort. Ich weiß nicht, ob Janie es auch spürte, aber ich wollte nicht, dass sie dachte, ich hätte Angst. Also sagte ich nichts. Wir bewegten uns vorsichtig durch das Haus und wichen Haufen von Müll und kaputten Möbeln aus. Der Gestank war so stark, dass es schwer war, dort zu bleiben, aber wir gingen weiter. Als wir in das Zimmer kamen, das wohl das Wohnzimmer war, sah es genauso schlimm aus. Dann gingen wir die Treppe hinauf. Ich wollte fast umkehren, weil ich Angst hatte. Aber Janie wollte weiter erkunden, also konnte ich sie nicht allein lassen. Sie ging zuerst und ich folgte ihr. Als wir in das erste Zimmer hineinschauten, hörten wir Schritte im Flur. Plötzlich tauchte ein alter Mann aus einer dunklen Ecke auf. Seine Kleidung war zerlumpt und schmutzig und er hatte einen wütenden Gesichtsausdruck. Er fing an, uns anzuschreien, dass wir verschwinden sollten. Wir erstarrten vor Schreck. Wir hatten keine Ahnung, dass jemand dort lebte. Es schien einfach unmöglich. Wir warteten nicht, um mehr herauszufinden. Wir drehten uns um und rannten so schnell wir konnten, aber auf dem Weg packte mich der Mann am Arm. Ich kämpfte einen Moment mit ihm und dann kam Janie zurück, um mir zu helfen. Sie zog an meinem anderen Arm und schaffte es, mich loszureißen. Wir rannten die Treppe hinunter, stolperten über das Chaos auf dem Boden. Die Schreie des Mannes folgten uns, während wir in den Wald liefen. Ich war mir fast sicher, dass er uns verfolgte, aber vielleicht war es auch nur meine Einbildung, denn als ich mich umdrehte, war er nicht mehr da. Wir rannten weiter, bis wir sicher waren, dass wir weit genug weg waren. Dann sagte mir Janie, dass der Mann ein Messer gehabt hatte. Ich hatte es nicht gesehen, aber sie bestand darauf. Wir fingen an, nach Dale zu rufen, weil wir beim Wegrennen die Orientierung verloren hatten. Er antwortete, und wir fanden den Weg zurück zum Bach, wo er immer noch auf uns wartete. Ich erzählte ihm schnell, was passiert war, während wir zurückgingen. Er war ziemlich aufgebracht, als er es hörte, und fing an, noch schneller zu gehen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Dale mit uns gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir ihn tragen müssen, nachdem er vor Schreck in Ohnmacht gefallen wäre. Wir kamen zurück zur Straße und gingen dann zurück zu meinem Haus. Zu diesem Zeitpunkt war es erst 5 Uhr nachmittags. Ich erzählte meiner Mutter, was wir gesehen hatten, und sie rief die Polizei. Ein paar Tage später hörten wir von ihnen. Sie bestätigten, dass die das Haus besucht hatten, aber niemanden dort gefunden hatten. Allerdings gab es viele Hinweise darauf, dass sich dort ein illegaler Bewohner aufgehalten hatte. Mit den Jahren wurde dieses alte Haus zu einer Art Legende unter den Kindern im Dorf. Die Leute sprachen vom unheimlichen alten Mann in dem gruseligen Haus, aber niemand sonst behauptete, ihn gesehen zu haben. Wir lebten unser Leben weiter, aber diese Erfahrung blieb uns im Gedächtnis. Eines Tages, mehrere Jahre später, beschlossen Janie, Dale und ich, die Gegend noch einmal zu besuchen. Wir waren inzwischen in unseren 20ern und deutlich klüger. Diesmal suchte ich im Voraus den Weg zur Hütte heraus. Wir konnten mit meinem Truck direkt hinfahren, ohne den Pfad durch den Wald nehmen zu müssen. Als wir ankamen, war das Haus verschwunden. An der Stelle des alten Gebäudes war ein leerer Platz, umgeben von einem hohen Bauzaun. Es gab keine Anzeichen dafür, dass dort etwas Neues gebaut wurde, nur ein überwucherter Platz, wo einst das Haus stand. Auch der Zaun sah aus, als wäre er schon seit Jahren dort. Ich frage mich bis heute, wohin dieser Mann gegangen ist, nachdem wir ihn gesehen hatten. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich nehme an, der Besitzer des Hauses ließ es abreißen, nachdem er entdeckt hatte, dass es von Obdachlosen bewohnt wurde. Hoffentlich macht irgendwann jemand etwas aus dem Gelände, denn es könnte ein wirklich schöner Ort sein. Als ich in der 10. Klasse war, zogen meine Eltern und ich fast quer durchs Land. In unserem vorherigen Bundesstaat lebten wir in einer Großstadt, in einer kleinen Wohnung im Stadtzentrum. Zu der Zeit wurde die Kriminalität in unserer Gegend immer schlimmer. Das war einer der Gründe, warum meine Eltern beschlossen, umzuziehen. Unsere neue Stadt hatte nur etwa 10.000 Einwohner und war eine ländliche Gemeinschaft. Unser Haus lag im Hauptteil der Stadt, sodass ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen konnte. Es war die Hauptschule der Gegend und viele andere Kinder kamen mit dem Bus aus entlegeneren Gemeinden. Der Beginn an einer neuen Highschool war entmutigend, weil ich kein sehr extrovertierter Mensch bin. Es hatte Jahre gedauert, bis ich in der Stadt Freunde gefunden hatte und von vorne anzufangen würde schwer werden. Das wusste ich von Anfang an. An einem meiner ersten Schultage ließ mich meine Klassenlehrerin vor der Gruppe aufstehen und mich vorstellen. Ich weiß, sie wollte helfen, aber ich wäre fast vor Angst ohnmächtig geworden. Einige der anderen Mädchen mussten das bemerkt haben, denn niemand lud mich jemals ein, etwas zu unternehmen. Übrigens bin ich ein Mädchen. Die ersten Wochen war ich allein, aber irgendwann begann ich mich anzupassen. Bis dahin hatte ich mir wahrscheinlich schon den Ruf eingehandelt, merkwürdig zu sein, weil ich so viel Zeit ohne Kontakt zu anderen verbracht hatte. Wahrscheinlich war der Erste, der wirklich mit mir sprach, ein Junge namens Sam. Er schien nett genug zu sein und trotz einiger anfänglicher Vorbehalte wurden wir Freunde. Sam war etwas seltsam, aber ich war nicht in der Position, wählerisch zu sein, also störte mich das nicht. Immer wenn ich ihn im Unterricht sah, zeichnete er irgendetwas in sein Heft. Einmal schaute ich, was er zeichnete, und es sah nach etwas aus dem Horrorbereich aus. Das störte mich nicht besonders, denn es gibt viele Leute, die solche Dinge mögen. Er war auch ein bisschen Außenseiter, hatte nur wenige Freunde in der Schule. Er war nicht beliebt oder so etwas. Wir aßen fast immer zusammen zu Mittag, zusammen mit ein paar seiner anderen Freunde. Beide waren Jungs, und wirklich verbunden habe ich mich mit keinem von ihnen. Obwohl ich froh war, jemanden zum Sitzen zu haben, wollte ich trotzdem von einigen der Mädchen akzeptiert werden. Vielleicht ruinierte es meinen Ruf, mit den komischen Jungs der Schule abzuhängen, aber sie waren die einzigen, die mit mir sprachen. Also, was sollte ich tun? Eines Tages beim Mittagessen lud mich Sam zu sich nach Hause ein. Da es das erste Mal war, dass mich jemand außerhalb der Schule einlud, freute ich mich. Er wohnte an einem abgelegenen Ort, weit weg vom Dorf. Das hatte er mir schon mal erzählt. Ich stimmte zu, weil ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, neue Freunde zu finden. Ich sagte ja, und an dem Abend erzählte ich es meiner Mutter. An einem Freitag ging ich nach der Schule zu ihm. Sam hatte schon einen Führerschein und fuhr einen alten Pickup, von dem ich annahm, dass er seinen Eltern gehörte. Die Fahrt dauerte etwa 45 Minuten. Als wir ankamen, bemerkte ich, dass es keinen Handyempfang gab. Das machte mich ein bisschen unwohl, aber ich ignorierte das Gefühl. Es war ein altes, eingeschossiges Haus auf einem staubigen Grundstück vor einem Ackerfeld. Ich wusste nicht, wo sein Grundstück begann und endete, aber es sah so aus, als würde er auf einer Farm leben. Von außen wirkte es ungepflegt und neben dem Haus standen mehrere alte Autos, ähnlich dem, mit dem er zur Schule fuhr. Wir gingen hinein und Sam zeigte mir sein Haus, das überraschend ordentlich war, wenn man das äußere Erscheinungsbild bedenkt. Ich bemerkte, dass niemand sonst da war, was ich seltsam fand. Er hatte mir gesagt, dass er einen älteren Bruder hat, der schon seinen Abschluss gemacht hatte. Als ich fragte, wo alle seien, sagte Sam, sie seien zu Besuch bei der Familie. Nach einer Weile ging er auf die Toilette. Als ich allein war, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, ein bisschen herumzuschauen. Ich öffnete eine seiner Schubladen und fand eine Pistole. Wir waren erst 16, also konnte er sie nicht legal besitzen. Ich wusste, dass Waffen auf dem Land häufiger sind, also war es kein großer Schock. Ich kam aus der Stadt, wo niemand Waffen hatte. Wir saßen ungefähr 30 Minuten im Wohnzimmer und unterhielten uns, bevor ich langsam gehen wollte. Sam war ein merkwürdiger Junge und ich fühlte mich unwohl, allein mit ihm zu sein. Als ich zugestimmt hatte zu kommen, dachte ich, es wäre noch jemand da. Zumindest seine Eltern, aber vielleicht auch noch jemand aus der Schule. Es kostete mich Überwindung, aber schließlich bat ich Sam, mich zurückzufahren. Kaum hatte ich das gesagt, wurde er wütend. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, weil ich brauchte, dass er mich zurückbrachte, besonders da mein Handy dort keinen Empfang hatte. Ich brauchte es wirklich, um zurückzukommen. Er kam näher und ich wich zurück. Ich stand vom Sofa auf, ging auf die andere Seite des Zimmers und holte mein Handy heraus, täuschte vor, eine Nachricht zu lesen. »Oh, meine Mutter hat mir gerade geschrieben«, sagte ich und versuchte, ruhig zu klingen. Ich tat so, als würde ich zurückschreiben, in der Hoffnung, er glaubte, ich stünde mit ihr in Kontakt. Vielleicht würde er mich gehen lassen, wenn er dachte, ich hätte Empfang. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon aufgegeben, dass er mich zurückbringen würde. Ich wollte nur noch weg. Es schien zu funktionieren, also ging ich zur Haustür, verließ das Haus und lief so schnell ich konnte. Einmal blickte ich über die Schulter und Sam stand auf der Veranda und sah mir nach. Er hatte einen neutralen Gesichtsausdruck, was mir große Angst machte. Obwohl ich allein mitten im Nirgendwo war, fühlte ich mich erleichtert, aus seinem Haus raus zu sein. Ich fing an, zurück in die Stadt zu laufen, aber es war weit. Es dauerte fast eine Stunde, bis ich mein Handy überprüfte und Empfang hatte. Dann rief ich meine Mutter an und sie holte mich ab. Sie drängte mich zu erzählen, was passiert war, aber ich sagte nichts. Ich war einfach nur dankbar, dass es vorbei war. Nach diesem Tag mied ich Sam komplett. Etwa eine Woche später hörte er auf, zur Schule zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte aufkamen. Die meisten sagten, er sei wegen irgendetwas verhaftet worden, aber die Details waren sehr unterschiedlich. Ich hörte einen Jungen sagen, es sei wegen Drogen. Ein anderer meinte, er habe seine ganze Familie umgebracht. Leider kam das Letzte der Wahrheit am nächsten. Als schließlich bekannt wurde, was passiert war, erfuhr ich, dass Sams Eltern tatsächlich im Urlaub waren, als ich zu seinem Haus kam, aber sein älterer Bruder war nicht mit ihnen gefahren. Sam hatte seinen Bruder irgendwann vor meinem Besuch erschossen und die Leiche war noch dort, als ich im Haus war. Ich weiß immer noch nicht, ob die Waffe, die ich sah, die war, mit der er das getan hatte, denn wahrscheinlich gab es mehrere. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ich frage mich bis heute, was seine wahren Absichten mit mir auf diesem Grundstück waren. Es schien nicht, als hätte er vorgehabt, mich zurückzubringen, und ich glaube, ich war in wirklicher Gefahr viel mehr, als ich damals realisierte. Ich bin in Rue, Iowa, aufgewachsen, umgeben von Maisfeldern, die sich meilenweit erstreckten. Es war ein ziemlich schrecklicher Ort, um groß zu werden. Es wird immer mein Zuhause sein, und ich habe eine gewisse Zuneigung dazu. Aber dass das Zuhause dort ist, wo das Herz ist, ist reiner Unsinn. Selbst in den frühen Phasen meines Lebens, an die ich mich erinnern kann, wollte ich schon weg von dort. Um das in Perspektive zu setzen, Halloween war schon immer mein Lieblingsfest, aber im Gegensatz zu den Kindern, die in Cedar Rapids oder Waterloo Süßigkeiten sammelten, wo es richtige Wohnviertel gab, in denen sie ganze Taschen voller Süßigkeiten füllen konnten, mussten wir ungefähr 2,5 Kilometer laufen, nur um zum nächsten Haus zu kommen. Also war Trick or Treat für uns, abgesehen von einem Jahr, in dem unsere Mutter uns nach Twill mitnahm, damit wir sahen, wie Stadtkinder lebten, eigentlich keine wirkliche Option. Ein bisschen Kontext. Im letzten Jahr durften wir endlich Süßigkeiten sammeln gehen. Unser unmittelbarer Nachbar im Osten, der 5 Kilometer entfernt wohnte, schrie uns an, wir sollten verschwinden, weil wir schon zu alt für Kinderspiele wären. Dieser Typ hatte uns ein paar Jahre zuvor widerwillig ein paar Äpfel gegeben und wir hatten ihm das immer übel genommen. Aber in dem Jahr, als er uns zum Teufel schickte, begannen wir ihn wirklich zu hassen. Das ganze folgende Jahr über runzelten mein Bruder und ich die Stirn, jedes Mal, wenn unser Vater mit dem Auto an seinem Haus vorbeifuhr. Für uns hatte er das Einzige ruiniert, was wir an Halloween wirklich machen konnten. Ich weiß, wir waren nur dumme Kinder, aber Kinder können auch gemein und stur sein. Und ich schätze, wir waren diese Art von Kindern. Im nächsten Jahr beschloss unsere Mutter, uns zu den Living History Farms in Urbandale mitzunehmen. Das ist ein Ort in der Nähe von Des Moines, der als interaktives Freilichtmuseum präsentiert wird, das den Menschen das ländliche Leben im Mittleren Westen näher bringen soll. Ehrlich gesagt waren wir nicht besonders begeistert von dem Ausflug. Es war nicht gerade spannend für 2 Jungs im Alter von 13 oder 14 Jahren. Einige Ursprünge von Halloween zu lernen war aber recht interessant. Ein Junge wie ich hörte gerne, dass Halloween die Nacht war, in der die Geister der Toten auf die Erde zurückkehrten, um sich an denen zu rächen, die ihnen im Leben geschadet hatten. Es gab jedoch eine kleine lehrreiche Sache, die besonders unsere Aufmerksamkeit erregte. Wie unsere Vorfahren Halloween als Ausrede für Streiche nutzten. Kohlköpfe und Büsche aus den Gärten zu reißen, war ein häufiger Streich. Auch Wagen wurden auf die Straße geschoben. Wenn sie besonders ehrgeizig waren, hoben sie die Autos der Opfer aufs Dach der Scheune. Aber der häufigste Streich war, einem Nachbarn die Gartentür oder die Stalltür abzunehmen und sie im Hof eines anderen Nachbarn abzustellen. Ich erinnere mich, wie die Frau, die uns führte, das erzählte und wie mein Bruder und ich uns mit diesem stillen Blick ansahen, der sagte, »Dieses Jahr wird der Nachbar es büßen.« In dieser Nacht verließen wir das Haus im Morgengrauen, gingen zur Nachbarshütte mit Schraubenzieher und Hammer und machten genau das. Wir nahmen die Vordertür von den Scharnieren ab, liefen 1,5 Kilometer zum nächstgelegenen Nachbarn und stellten sie dort in den Hof. In den folgenden Jahren machten wir solche Dinge weiter, wurden immer mutiger und ärgerten ihn mehr, bis wir schließlich kaum noch den Streich vom Vorjahr toppen konnten. Wir gingen so weit, einen großen Teil seines weißen Zauns abzubauen und ihn auf das Maisfeld gegenüber der Straße zu werfen. Wir nahmen uns Zeit, ihn Stück für Stück abzubauen, um keinen Lärm zu machen und ihn nicht aufzuwecken. Wir konnten nie seine Reaktion sehen, aber uns vorzustellen, wie er morgens herauskam und vor Wut ausrastete, reichte uns als Unterhaltung. Eines Nachts kamen wir zu seinem Haus und sahen etwas, das wir nie zuvor erlebt hatten. Dieser Nachbar hasste Halloween und stellte nie, nie Dekorationen auf. Aber in diesem Jahr stand eine Sensemann-Figur auf seiner Veranda. Es war nicht so eine dumme Vogelscheuche. Es schien, als hätte der Typ viel Mühe darauf verwendet, echte Schaufensterpuppen oder so zu besorgen, zusätzlich zu der gruseligen schwarzen Kutte, um sie anzuziehen. Da er Bauer war, hatte er keine Mühe, eine alte, rostige Sense zu besorgen, die gegen Figur gelehnt war. Ja, das war einschüchternd. Er hatte sie offensichtlich nur aufgestellt, um uns zu erschrecken, aber wir wollten unser kleines jährliches Ritual nicht aufgeben. Nichts außer einem Tornado hätte uns davon abhalten können, uns für das schlechte Halloween zu rächen. Gerade als wir anfingen, seinen Zaun in fast völliger Stille abzubauen, bemerkte ich es mit dem Augenwinkel. Oder besser gesagt, ich bemerkte das Fehlen von etwas. Es war so subtil, dass ich einen Dotternmoment brauchte, um zu realisieren, was ich nicht sah. Irgendwann, während wir den Zaun abbauten, war der Sensemann einfach aufgestanden und verschwunden. Ich blieb stehen, sah mich im Garten um, versuchte herauszufinden, wohin er gegangen war. Ich flüsterte meinem Bruder zu: »Der Sensemann ist nicht da. Hast du gesehen, dass er sich bewegt hat?« Zuerst sah er mich an, als wäre ich verrückt, aber dann bekam auch er ziemlich Angst. Wir kauerten da, mit Werkzeugen in der Hand, in absoluter Stille der Nacht und merkten, dass wir vielleicht zu selbstsicher mit unseren Streichen gewesen waren. Wir verstanden nicht ganz, was gerade geschah. Da wurden die Dinge schlimm. »Lass uns hier weg«, flüsterte mein Bruder, und sofort standen wir auf und fingen an, zur Straße zu laufen. Plötzlich stand der Sensemann vor uns, mit der riesigen, rostigen Sense in der Hand, blockierte unseren Weg zur Flucht. Es war keine Puppe auf der Veranda, er war es. Er hatte sich als Dekoration verkleidet und stand da, regungslos wie eine Statue, wartete darauf, dass die Strolche kamen. Es gab einen langen Moment, in dem wir uns in die Augen sahen, während er seine Kapuze und die schwarzen Kleider abzog. Dann rannten wir einfach weg. Aber da er den Weg und die Straße blockierte, mussten wir zurück über sein Grundstück rennen, einen Zaun überspringen und ins Maisfeld flüchten, um zu entkommen. Für einen älteren Mann war er schnell. Vielleicht war es all der aufgestaute Zorn aus Jahren als Opfer, aber irgendwie bremsten ihn die Sense und die Kleider überhaupt nicht. Ich hatte Angst, natürlich, aber ich dachte, wir würden entkommen. Erinnerst du dich, dass ich sagte, wir mussten einen Zaun überspringen? Als ich auf der anderen Seite landete, verstauchte ich mir schrecklich den Knöchel. Da spürte ich die wahre Angst. Ich erkannte, dass ich nicht entkommen konnte. Mein Bruder rannte weiter und ich wollte ihm zurufen, er solle mir helfen, aber ich wusste, dass das meine Position verraten würde. Also blieb ich still. Stell dir die Szene vor. Ich verstecke mich im Maisfeld, so verängstigt, dass ich mir den Mund zuhalte, um nicht zu laut zu atmen, während der wütende Typ mit der Sense die Wege abläuft und nach mir sucht. Ab und zu musste ich humpelnd zu einem anderen Versteck weiter weg von ihm kriechen und darauf achten, die Pflanzen nicht zu bewegen und meine Position nicht zu verraten. Es war Mitternacht und vielleicht waren seine Augen oder Ohren nicht mehr die besten, denn ich wurde nicht gefasst. Ich taumelte immer weiter weg, bis er aufgab und zurück zu seinem Haus ging. Es war völlig furchterregend, ihn Dinge sagen zu hören wie: »Ich werde dich in Stücke schneiden und meinen Schweinen zum Fraß vorwerfen.« Mit einem Ton, der deutlich machte, dass er es ernst meinte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Also ja, wie du dir vorstellen kannst, war ich mehr als einmal kurz davor, mir in die Hose zu machen, weil ich wusste, dass ich nicht schnell genug rennen konnte, um zu entkommen. Unnötig zu sagen, wir haben diesem Typen nie wieder einen Streich gespielt. Ein wenig Kontext zu mir. Ich bin eine 29-jährige kolumbianische Frau. Ich wurde in Kolumbien geboren und bin dort aufgewachsen, also habe ich meinen Anteil an gefährlichen und beängstigenden Erfahrungen gehabt. Die erste, die mir einfällt, ist diese hier, eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählte, als ich alt genug war, um sie zu verkraften. Sie ist eine sehr gläubige Frau. Wir alle sind es. Schließlich sind wir Katholiken durch und durch. Sie wurde in einem kleinen ländlichen Dorf tief in den kolumbianischen Llanos geboren. Diese abgelegene Gegend des Landes ist bekannt für Viehzucht, den Anbau von Coca-Pflanzen und Begegnungen mit Guerillagruppen, Militärs und paramilitärischen Einheiten. Es versteht sich von selbst, dass es ein schwieriger Ort zum Aufwachsen ist, besonders für ein kleines Mädchen wie meine Mutter damals. Sie stammten aus einer ziemlich armen Familie. Mein Großvater arbeitete als Jeepfahrer, nicht als Taxifahrer, da es keine Betonstraßen gab. Er arbeitete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, verdiente aber nicht genug, um seine zahlreiche Familie zu ernähren. Meine Großmutter kümmerte sich um die 5 Kinder, 2 Mädchen und 3 Jungen. Sie stellte Eis und andere Sachen her, die sie im Dorf verkaufte. Meine Mutter wuchs praktisch allein auf. Meine Großmutter war eine sehr reizbare Frau und zeigte niemandem jemals Emotionen oder Zuneigung. Sie gingen jeden Sonntag in die Kirche, denn das war praktisch das Einzige, was man dort tun konnte. Eines Tages benahm sich meine Mutter ein wenig schwierig. Sie war erst 6 Jahre alt, erinnert sich aber daran, in die Kirche gegangen zu sein und dann einen Wutanfall bekommen zu haben, weil sie auf dem Dorfplatz keine Süßigkeit bekam. Meine Großmutter, die kurz angebundene Frau, die sie war, sagte ihr, sie solle aufhören zu weinen, sonst würde der Teufel sie holen, weil sie sich schlecht benahm. Das war eine ziemlich übliche Drohung in dieser sehr religiösen Gesellschaft. Sie hörte nicht auf zu weinen und beachtete nicht, was ihre Mutter sagte. Dann sah sie ihn. Einen ziemlich großen Mann, sehr gut gekleidet, der sie von der anderen Seite des Platzes beobachtete. Die Leute gingen schnell an ihm vorbei, andere umgingen ihn, aber niemand schien ihn zu bemerken. Meine Mutter hörte auf zu weinen. Und der Mann lächelte einfach und winkte langsam, freundlich. Meine Mutter schaute zurück und winkte ebenfalls. Sie war schließlich 6 Jahre alt und wusste nicht, was sie sonst tun sollte. Meine Großmutter freute sich einfach, dass sie endlich still war, und zog sie fast schleppenartig nach Hause. In jener Nacht, als alle schon schliefen, wurde meine Mutter vom Klang eines Kükens geweckt. Sie liebte Tiere und war daran gewöhnt, da sie in einem so ländlichen Dorf lebte. Es war normal, solche Geräusche zu hören. Sie dachte, sie könnte es vielleicht fangen und behalten. Also stand sie auf, zog ihre Sandalen an und begann dem Klang des Kükens zu folgen, obwohl sie es nicht sehen konnte, aber es die ganze Zeit hörte. Nach und nach ging sie zum hinteren Teil des Hauses. In Kolumbien leben sehr arme Leute oft in Häusern, die hinten keine Wände haben, sodass man buchstäblich direkt nach draußen gehen kann. Das tat sie. Es war völlig dunkel, aber sie kannte sich im Dunkeln aus. Außerdem war sie ein ziemlich mutiges Kind, spielte immer wild mit den Jungen und hatte oft Schürfwunden an den Knien. Sie trat in den Hinterhof. Sie ging am riesigen Mangobaum vorbei, der die Grenze ihres Grundstücks markierte. Das Küken klang so nah, dass sie es fangen musste. Sie sah es nicht, ging aber weiter im Dunkeln, um es zu erreichen. Manchmal klang es ganz nah, fast neben ihr, doch manchmal verschwand der Klang, als wäre das Küken kilometerweit entfernt. So lief sie eine Weile, bis sie merkte, dass sie an einem Ort war, den sie noch nie gesehen hatte. Sie kannte ihr Dorf und sie wusste, dass sie sich verirrt hatte. Sie blieb mitten auf einem kleinen Hügel stehen und sah sich um. Sie dachte, vielleicht könnte sie von hier aus ihr Haus sehen, aber das war nicht so. Dann hörte sie es wieder. Das Küken klang so weit entfernt, dass man es kaum verstehen konnte. Und dann eine Stimme. »Wie schön, dich wiederzusehen, kleine Pat. Wir haben auf dich gewartet.« Sie drehte sich um und sah denselben Mann vom Platz. Seine Augen leuchteten im Mondlicht. Er hatte das gleiche warme Lächeln, einen schwarzen Hut, schwarzen Mantel, schwarze Weste und schwarze Hose. Neben ihm saß eine Frau, die sie gut kannte. Frau Lopez, von der schiefen Straße neben der Militärbasis. Sie sah aus wie immer, saß da mit ihrem Sonntagskleid, so schwarz wie die Nacht selbst. Sie trug auch einen schwarzen Spitzenschleier hinten im Haar. Die Hände hatte sie im Schoß verschränkt. Beide saßen auf einem umgestürzten Baumstamm, einem riesigen, der bereits zu verfallen begann. Meine Mutter sah Würmer herauskriechen und Insekten überall herumkrabbeln. Dann nahm sie den Geruch wahr. Es roch nach verrottetem Fleisch, faulen Eiern und schlechtem Atem. Alles gleichzeitig. Ihr wurde übel. Sie schnappte nach Luft und hielt sich den Mund zu. Da versuchte sie zu schreien. Doch kein Laut kam heraus. Der Mann begann zu lachen. Es war ein überraschend warmes Lachen, wie das Rascheln von Blättern unter den Füßen. Es klang nicht bedrohlich, also nahm sie die Hände von ihrem Mund. Er sah sie liebevoll an und sagte, »Deine Mutter hat mir gesagt, ich soll dich holen. Hab keine Angst. Wir werden viel Spaß haben. Dann stand er auf und genau in diesem Moment traf sie der Horror. Auch Frau Lopez stand auf und öffnete den Mund. Sie hörte das Küken wieder, diesmal sehr weit weg, aber es kam ganz sicher aus ihrem Mund. Sie rannte in die Richtung, von der sie glaubte, gekommen zu sein, schrie wie verrückt und weinte. Sie blickte nie zurück, hörte aber weiterhin das Küken. Manchmal weit weg, manchmal nah, manchmal so nah, dass es sie noch schneller laufen ließ. Dann sah sie ein flackerndes Licht über das Feld. Die wenigen Bäume ließen sie sehen, und sie erkannte die breite Schulter ihres Großvaters. Seine Laterne bewegte sich vor ihr her. Sie rief seinen Namen und rannte los, bis sie ihn erreichte und ihn umarmte. Mein Großvater blieb einfach da und hielt seine Kleine, bis sie aufhörte zu weinen. Dann erzählte sie ihm von dem Mann und Frau Lopez. Er tat es als Albtraum ab und sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Sie bestand darauf, dass es echt war, wurde aber stattdessen streng bestraft, weil sie mitten in der Nacht weggelaufen war. Im Morgengrauen setzte sich meine Großmutter an den Küchentisch und rief sie zu sich. Sie wusste, dass das Schlimmste kommen würde, also bereitete sie sich vor. Aber überraschenderweise hatte ihre Mutter weder Gürtel noch sonst etwas in der Hand. Sie saß einfach da, mit besorgtem Blick, und bat sie, sich zu setzen. Meine Mutter gehorchte. Dann fragte sie, was in der Nacht zuvor passiert sei. Meine Mutter erzählte alles, vom Moment, als sie das Küken hörte, bis zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Großvater sah. Meine Großmutter hörte mit weit geöffneten Augen zu, verdrehte die Finger und knirschte mit den Knöcheln. Als meine Mutter fertig war, erklärte sie ihr, was passiert war. Sie entschuldigte sich, sie als böses Kind bezeichnet und mit dem Teufel gedroht zu haben. Dann begann sie zu weinen und sagte, dass sie es nicht besser konnte, dass sie selbst so erzogen worden war und dass der einzige Weg sei, mit ihren Kindern umzugehen. Meine Mutter verstand nicht, warum sie sich entschuldigte. Dann versprach sie ihr, dass ihr nichts passieren würde, aber dass sie sich besser benehmen müsse und niemals, niemals mehr das Haus verlassen dürfe, ohne dass sie es wusste. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und lebte mit meinen Eltern als Einzelkind. Wir wohnten in einem kleinen Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern, vielleicht noch etwa 1000 in den umliegenden Weilern. Es gab eine Hauptstraße und eine Einkaufszone mit einigen Restaurants, aber nicht viel Unterhaltung. Wir hatten weder ein Kino noch ein Einkaufszentrum, also gab es für Kinder nicht viel zu tun. Aber wir waren sowieso zu jung, um in eine Bar zu gehen. Es wäre wirklich ein Problem für mich und meine Freunde gewesen, wenn wir nicht so gerne draußen gewesen wären. Unser Dorf lag nahe an vielen schönen Wanderwegen, Wäldern und Wiesen, die wir Jungs sehr oft nutzten. Dieser Vorfall passierte mit zwei Schulfreunden, Stanley und Andrea. Wir waren in derselben Klasse und damals 15 Jahre alt. Beide wohnten in meiner Straße, deshalb waren sie wahrscheinlich meine besten Freunde und wir verbrachten viel Zeit zusammen. Denk daran, es war die 90er Jahre, es gab kein Internet, Nintendo war gerade erst auf dem Markt und keiner von uns hatte eins, also hatten wir nur die Gesellschaft des anderen. Stanley war ein schüchterner Junge, auch ein Einzelkind wie ich. Wir kannten uns seit dem Babyalter und waren deshalb fast wie Brüder. Manchmal stritten wir uns, fast wie Geschwister. Andrea hingegen war erst ein Jahr zuvor in unser Dorf gezogen. Neuzugänge waren selten, deshalb war es aufregend, als sie kam. Sie war eher ein Tomboy und passte nicht gut zu den anderen Mädchen, weshalb die meisten ihrer Freunde Jungs waren. Es war früh im Frühling, an einem Samstagmorgen, als Stanley an meiner Tür klingelte. Es war fast normal, dass einer von uns den anderen holte. Wenn er es nicht getan hätte, wäre ich in weniger als einer Stunde bei ihm gewesen. Ich ging auf die Veranda und wir besprachen, was wir an dem Tag machen wollten. Ich hatte keine besonderen Ideen, also entschieden wir uns, wie gewohnt im Wald herumzuhängen. Ich schnappte mir meinen Rucksack, in dem ein Football und andere Sachen waren, und wir gingen zu Andreas Haus. Sie wartete schon auf der Veranda. Ich wusste, dass sie sich nicht gut mit ihren Eltern verstand, also war sie immer froh, mit uns rauszugehen. Wir gingen die Straße entlang zu einem der Hauptwanderwege, die wir oft benutzten. Als wir ankamen, gingen wir hinein und begannen zu laufen. Nach etwa einer Stunde verließen wir den üblichen Weg und nahmen eine Abzweigung, die wir normalerweise nicht nahmen. Wir drei landeten in einem unbekannten Gebiet. Wir waren nicht verloren, aber schon ziemlich weit gelaufen, und tatsächlich außerhalb des Waldes. Es war ein grasbewachsenes Feld, das wir nicht kannten. In der Ferne sahen wir eine der Hauptstraßen, also waren wir nicht völlig isoliert. Nachdem wir einen offenen Platz gefunden hatten, holte ich den Ball heraus und warf ihn Andrea zu. Dann bildeten wir ein kleines Dreieck und begannen uns den Ball zuzuspielen. Wir unterhielten uns über alles Mögliche und machten Witze. Plötzlich lief ich weit weg und Stanley warf mir den Ball zu. Er flog viel weiter, als ich erwartet hatte, und verschwand im Gras. Ich suchte danach und fand ihn bald, aber dabei sah ich etwas weiter entfernt. Es sah aus wie ein altes Auto, teilweise mit Gras und Schutt bedeckt. Es standen auch ein paar Bäume darum, sodass es von der recht weit entfernten Straße verdeckt war. Als ich den Ball hatte, rief ich die anderen, um sich das Auto anzusehen. Es war ein roter Familienvan mit diesen falschen Holzpaneelen, die damals modern waren. Er war in gutem Zustand, abgesehen von der gesprungenen Windschutzscheibe und etwas Rost. Es sah nicht so aus, als wäre er verunfallt, aber er stand offensichtlich schon eine ganze Weile dort. Wahrscheinlich mehrere Jahre, wenn ich raten müsste. Andrea und Stanley standen neben mir und schauten, während ich versuchte, die vordere Beifahrertür zu öffnen. Sie war nicht abgeschlossen. Die Scharniere waren steif, aber mit einem kräftigen Ruck öffnete ich sie. Ich drehte mich zu meinen Freunden um und beide sahen aufgeregt aus. Andrea sprang auf den Fahrersitz, dann setzte sich Stanley hinten rein. Wir verbrachten etwa eine Stunde dort und beschlossen dann zurückzugehen, weil wir keine Verpflegung oder Wasser dabei hatten. Auf dem Rückweg entschieden wir, das Auto geheim zu halten, weil es ein cooler Ort zum Abhängen war. Wir dachten, wenn wir es jemandem erzählen, würde der Ort ruiniert werden. Ich ging nach Hause und die anderen auch. An diesem Nachmittag waren wir im Keller bei Stanley, sprachen aber nicht über das Auto, weil wir befürchteten, seine Eltern könnten zuhören. Am nächsten Tag gingen wir wieder zu dem Ort, aber auf dem Weg fing es an zu regnen. Das Auto war nur etwa 20 Minuten entfernt, also machten wir uns keine großen Sorgen. Wir kamen gerade an, als der Regen stärker wurde, also sprangen wir alle drei hinein, um nicht nass zu werden. Wir lachten und hatten Spaß. Ich saß diesmal hinten, Stanley am Steuer und Andrea vorne auf dem Beifahrersitz. Während ich hinten saß, begann ich mich umzuschauen. Es lag etwas Müll auf dem Boden und alles war staubig. Als ich an die Sitzkante sah, bemerkte ich etwas Merkwürdiges. Es gab eine Einkerbung, einen sauberen Schnitt am Ende, aber das war der einzige sichtbare Schaden. Dann entdeckte ich auf dem Boden zwischen dem Müll etwas, das wie eine Haarsträhne aussah. Nachdem ich das gesehen hatte, dachte ich, dass das Auto vielleicht Tatort eines Verbrechens gewesen sein könnte. Ich berührte Stanleys Schulter und sagte ihm, dass wir gehen müssten. Er lachte nur und schaute wieder nach vorne. Andrea drehte sich besorgt zu mir um. »Was ist los?«, fragte sie. »Ich denke nur, wir sollten jetzt gehen. Ich erkläre es dir später«, antwortete ich. Draußen regnete es noch stark, also wollte keiner von uns raus, zumal wir nicht passend gekleidet waren. Aber ich konnte nicht länger dort bleiben und stieg aus dem Auto. Sekunden später stieg Andrea auch aus. Da erzählte ich ihr, was ich gesehen hatte. Sie schien es ernst zu nehmen. Sie ging zur Fahrertür, um Stanley zu suchen. Er kam im Regen zu Andrea und mir heraus. Er trug nur einen Baumwollpullover und ich wusste, dass er bald nass sein würde. Andrea erzählte ihm, was los war, und wir machten uns auf den Rückweg. Als wir im Dorf ankamen, waren wir durchnässt, aber der Regen hatte aufgehört und die Sonne schien. Bevor wir uns trennten, sagte ich ihnen, dass ich es meinen Eltern erzählen würde, damit sie es nicht tun müssten. Kaum zu Hause erzählte ich meinem Vater, was wir gefunden hatten. Die Tatsache, dass wir es nicht gleich erzählt hatten, ließ ich weg, weil ich keinen Ärger wollte. Anfangs nahm mein Vater es nicht sehr ernst, sagte aber, er würde trotzdem die Polizei anrufen, damit sie sich um das Auto kümmern. Später an diesem Tag rief mich der Sheriff an, um sich die Wegbeschreibung zum Auto geben zu lassen. Es war nicht schwer, weil ich wusste, dass es nicht weit von der Straße entfernt war. Nachdem ich fertig war, war ich erleichtert, weil ich dachte, ich hätte alles getan, was ich konnte. Es war noch Tag. Später an diesem Abend war ich wieder bei Stanley zu Hause. Andrea war auch da. Wir waren im Keller, als seine Mutter herunterkam und sagte, die Polizei wolle mit uns sprechen. Wir gingen hoch und da war der Sheriff. Meine Eltern kamen kurz danach. Sie sagten, in der Nähe des Autos seien menschliche Überreste gefunden worden. Ich begann sofort schwer zu atmen. Meine Freunde auch. Wir konnten kaum glauben, was wir hörten und wurden gebeten, mehr Details darüber zu geben, was wir mit dem Auto gemacht hatten. Da gaben wir zu, dass wir es tatsächlich erst am Tag zuvor gefunden hatten. Die Polizei ging nach etwa einer halben Stunde und kurz danach fuhr ich mit meinen Eltern nach Hause. Mehr als einen Monat lang gab es keine neuen Informationen und wir im Dorf waren in Ungewissheit. Was ich hörte war, dass das Auto einer vermissten Person gehörte und die Überreste als die dieser Person bestätigt wurden. Es war niemand aus der Gegend, sondern jemand, der wohl nur durchreiste. Natürlich wurde vermutet, dass etwas nicht stimmte, aber es gab keinen Verdächtigen und keine Festnahme. Ich mag mir einreden, dass es keiner unserer Nachbarn war, aber ich bin mir nicht sicher. Bis heute ist der Fall ungelöst und ich schaue von Zeit zu Zeit im Internet nach. Was meine Freunde betrifft, sind wir immer noch eng, obwohl Andrea weggezogen ist. Stanley und ich sprechen manchmal darüber und spekulieren, was passiert sein könnte.